a szomszédainkkal pedig rendezzük a vitát.
Ungarn, 12. april 2026. Wenige Stunden nach dem Schließen der Wahllokale, kurz vor 21.30 Uhr, verbreiten Agenturen Eilmeldungen, dass der Amtsinhaber Ministerpräsident Viktor Orbán dem Wahlsieger Péter Modyar zum Sieg gratulierte. Das erste ungarische Fernsehen M1 überträgt diese Gratulation und zeigt Unmengen von Modyars Anhängern auf den Straßen. Nach 4 und dann nochmals 16 Jahren muss Viktor Orbán seine Macht abgeben. Und das trotz einer für europäische Verhältnisse erheblichen Gleichschaltung der Medien. Die Orbán-abhängigen Medien konnten jedoch nichts mehr für ihn tun. Péter Modyar hatte mit Social Media und einer Tour zu den Bürgern die bessere Wahlstrategie. Damit herzlich willkommen zur Medienhölle vom 13. April 2026 mit einem Redaktionsschluss kurz vor dem Wahlsieg. Wir, Philipp und ich, werden aus dem Blickwinkel der ungarischen Medien zurück- und vorausblicken. Und du hast am Anfang gleich ein Interview vorbereitet, das hast du mit Ákos Tóth geführt. Wer ist das?
Ja, Ákos Tóth ist ein Journalist in Ungarn, der für eine sehr große Tageszeitung viele Jahre gearbeitet hat und dann ja am lebendigen Leib also den Niedergang der Medienlandschaft in Ungarn miterleben musste und ja auch begleitet hat und anscheinend so ein bisschen als sein Beitrag für Demokratie, also wenig irgendwas, was er machen kann, unmittelbar dieses Buch geschrieben hat. So habe ich das jedenfalls
Welches
verstanden.
Buch?
Eroberung, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Sag mir den mal schnell.
Ich bin vorbereitet, Philipp.
Ja. Yeah.
Nach der Eroberung, wie Autokraten Medien kontrollieren.
Ja. Yeah.
Produktplacement, deswegen steht an dieser Stelle auch Werbung, obwohl wir weder daran verdienen noch sonst welche Vorteile genießen. Und den hast du interviewt, das hören wir gleich. Dann stürzen wir in Raum und Zeit zurück ins Jahr 2017. Dort präsentiere ich Ihnen zwei Interviews, die ich mit Dani Buß seinerzeit noch machen konnte in Ungarn. Da waren wir auf der Suche nach den Ländern mit der schlechtesten Pressefreiheit der EU und haben auch Station gemacht in Ungarn. Dort hören wir gleich einen Regierungssprecher und Gábor Polyák, der ist Medienwissenschaftler in Pécs damals gewesen. Heute ist er in Budapest tätig, aber ich konnte ihn in Berlin am Rande dieser Buchpräsentation quasi auf den aktuellen Stand hin befragen, wie es 9 Jahre später in Ungarn zurzeit aussieht. Und dann hast du noch gestern, glaube ich, ne, warst du noch im Kino für uns?
Ja, also nach einer langen, langen Schicht bin ich dann noch wo die größte russische Community oder sagen wir mal lieber osteuropäische Community in West-Berlin zumindest zu Hause ist, in Charlottenburg oder beziehungsweise Wilmersdorf, ins Kino gegangen und habe mir den Magier im Kreml angeschaut. Dieses Stückchen...
Was hat das jetzt mit Ungarn zu tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Stückchen Filmkunst beschreibt sehr schön diese Mechanismen, die in Ungarn gerade passiert sind. Es ist ein fiktiver Film, aber manchmal brauche ich diese Ebene des fiktiven Films, um etwas sehr Reelles erklären zu können. Und das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
Zumal man ja auch inzwischen weiß, dass es russische Einmischung gibt in Ungarn, ne, im Wahlkampf. Das ist das aktuell heiß diskutierte Thema gerade in Ungarn. Ja, und das alles wie gewohnt natürlich.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und mit finanzieller Kraft unterstützt die Medienhölle Benny SCH und Claudius R. in dieser Folge. Vielen lieben Dank dafür. Den Weg, wie man uns unterstützen kann, finden Sie in den Shownotes.
Die Medienhölle. Der Podcast mit Jörg Wagner und Philipp Nitsche.
Und jetzt stellt uns Philipp den Autor des Buches Nach der Eroberung, wie Autokraten Medien kontrollieren, Insider-Chronik der gezielten Übernahme unabhängiger Medien in Ungarn, erschienen im Wahrheitsperlenverlag vor, Ákos Tóth.
Herr Tóth, meine allererste Frage an Sie. Für wen haben Sie eigentlich das Buch geschrieben?
Mindazoknak, akik aggódnak a demokráciáért.
Also für alle, die sich Sorgen machen um die Demokratie.
És azt gondolják, hogy veszélybe is kerülhet.
und die auch glauben, dass es eine Gefahr sein könnte.
És azért, hogyha a patrióták frakcióját megnézi az Európai Unióban, azért ennek van reális esélye.
Wenn Sie die Fraktionen der Europäischen Union anschauen, die Patrioten, dann gibt's auch eine reale Chance, dass diese Gefahr besteht.
És ez elég Orbán Viktor is, hogy egy demokratikus felhatalmazással mit lehet kezdeni, hogyha az ember nem demokrata.
Und Orbán Viktor ist ein gutes Beispiel dafür, was man mit einer demokratischen Legitimierung anfangen kann.
Haben Sie ihn schon immer für diesen Autokraten gehalten? Oder, also, weil Fidesz ist ja eigentlich eine Studentenbewegung 1989 gewesen. Und am Anfang machte er ja noch einen recht demokratischen Eindruck. Sind Sie der Meinung, dass das irgendwann umgekippt? Oder war er schon immer derjenige, der er war?
Azt gondolom, hogy mindig ilyen volt. Ja, ez a Charakter, ez mindig is megvolt benne.
Also, ich glaube, dass Charakterzüge schon immer da gewesen sind.
Viszont elképesztő politikai ösztönökkel párosult.
Aber er hat eine außergewöhnliche politische Instinkt.
Aki nagyon sokáig megérezte azt, hogy milyen irányban kell fordulni.
Und dieser Instinkt hat ihm gezeigt, in welche Richtung er sich drehen muss.
Liberális elveket nagyon korán fölhagyta az első bukása után.
Nach seiner ersten Niederlage hat er die liberalen Werte schnell aufgegeben.
És rájött, hogy a jobb oldalon van üres tér, és ott össze lehet fogni a fönnmaradt pártokat.
Und er ist darauf gekommen, dass auf der konservativen rechten Seite ein, ja, ein hohler Raum bestand und in diesen Raum besetzen kann.
Ehhez képest az első kormányzása idején 98 és 2002 között nagyon is liberális politikát foly, gazdaságpolitikát folytatott.
Also zwischen 1989 und 2002, seine ersten Regierungszeit, hat er eine sehr liberale Wirtschaftspolitik gemacht.
Miközben egyre erősítette az ideológiailag a jobb oldalt.
Aber gleichzeitig hat er ideologisch die Rechten gestärkt.
Ezt a 2002-es bukása után azért, hogy ne váltsák le őt a Fideszben.
Und mit dem Ziel, dass er nicht abgewählt wird von der Leitung von Fidesz.
Egy politikai mozgalmat indított polgári körök néven.
Hat er sofort nach seiner Niederlage eine Bewegung gestartet, die hieß dann bürgerliche Kreise.
Amely kifejezetten az ő személye köré épült.
Und diese Bewegung ist ausschließlich um seine Person herum aufgebaut worden.
Ezért lényegében leválthatatlanná tette magát a Fideszben, mert olyan társadalmi erő párosult mögötte, vagy társult mögötte.
Und damit ist er in der Partei unabwählbar geworden, weil er so eine gesellschaftliche Unterstützung.
Ez ugyanakkor egyre erősödött benne a múltbeli, elsősorban a szélső jobb oldalra hajazó ideológia felerősítése.
Und er hat sich auch als Ziel gemacht, die rechtsradikalen Kräfte in Ungarn zu stärken.
Egy híres magyar történész, magyar származású történész John Lukács mondta, hogy Magyarországon két jobb oldal van csak.
John Lukács, ein berühmter ungarischer Historiker, hat gesagt, in Ungarn gibt es zwei Rechte.
A jobb oldal és a szélső jobb oldal, ezt ő saját maga próbálta egyesíteni.
Die rechte und die außenrechte Kräfte und der Orbán hat es versucht, dieses zu vereinheitlichen, zu vereinen.
Tulajdonképpen ez a folyamat játszódott le és csúcsosodott ki 2010-ben, amikor kétharmaddal nyert.
Das war eigentlich der Prozess, der sich dann kulminierte in seine Wahl in 2010.
És ez politikai tézisé is tette az úgynevezett centrális erőtér gondolatának meghirdetésére.
Ich bin die zentrale Machtfigur. Das war die politische These, die er etabliert hat danach.
Prozess ist ein sehr gutes Stichwort. Was mich so ein bisschen verwundert hat, wenn man sich mit Ungarn und auch diesem Medienimperium darum beschäftigt, dann steht ja an der Spitze Lorenz Mészáros. Ich hoffe, ich habe es jetzt gerade richtig ausgesprochen, wenn ich. Nun ist er ja eigentlich ein Klempner. Also da müsste ja auch die Bevölkerung mitkriegen, dass da eigentlich vielleicht ja nicht so die Kompetenz dahinter steckt, nun mehrere hundert Medienunternehmen zu führen. Ist da die Bevölkerung wirklich so unkritisch?
Ugye a magyar társadalom a korrupcióra nagyon sokáig nem reagált.
Also die ungarische Gesellschaft hat lange Zeit nicht auf die Korruption reagiert.
Úgy gondolták, hogy a korábbiak is loptak, ezek is lopnak.
Die haben einfach gesagt, die früheren haben auch geklaut und die klauen auch.
korrupció akkor lett érdekes, amikor megláttak a kenyérárát a Spárban.
Die Korruption wurde erst dann interessant aus Sicht der Bevölkerung, als sie gesehen haben, wie teuer das Brot ist.
Mert a rossz gazdaságpolitika nyomán elszabadult az infláció.
Weil die Inflation so extrem gestiegen ist aufgrund der schlechten Wirtschaftspolitik.
Olyankor rögtön érdekessé válik a korrupció is.
In dem Moment ist auch die Korruption ein Thema.
Ráadásul a korrupció nálunk az egy iszonyatos luxus életmóddal társul.
Die Korruption paart sich in Ungarn mit einem extremen luxuriösen Lebensstil.
És ez az úgynevezett nemzeti tőkés osztályról mindenki tudja, hogy az állam hozta létre.
Und diese sogenannte ungarische Kapitalisten Schicht ist zustande gekommen durch den Staat.
Amikor ez a dű a korrupció és a gazdaság állapota miatt még egy morális felháborodással is párosul, az pusztító.
Der Zorn, der Volkszorn, der jetzt gepaart ist mit diesem Wissen über die Korruption, kann natürlich sehr tödlich sein. Gefährlich sein.
Sie haben jetzt hier in einem Korrespondentengespräch oder im Gespräch beim Korrespondentencafé auch nochmal betont, dass Viktor Orbán ja ein Architekt, ein medialer Architekt seiner Figur ist und darüber seine Geschicke leitet. Wie sehen Sie zum Beispiel jetzt den Blick auf die Slowakei, wo man gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk staatlich neu strukturiert hat? Sind das gewisse Parallelen also zu Ungarn?
Természetesen Orbán Viktor mintaadó, és nem csak Európában, a tengeren túlon is. Tehát, hogyha a Trump média politikáját nézi, akkor az egy az egybe kezdi lemásolni.
Also auf jeden Fall ist es ein Vorbild, ein medialer Vorbild für nicht nur in der Slowakei, aber auch in den USA. Wenn Sie die Medienpolitik von Trump anschauen, da sind sehr viele Parallelen da.
Alelnöke J.D. Vance az többször is kijelentette, hogy Orbán Viktor mintaadó számukra és a MAGA mozgalom számára.
J.D. Vance hat mehrfach öffentlich gesagt, dass Orbán Viktor der Vorbild für die MAGA-Bewegung ist.
Ez egy veszélyes folyamat.
Das ist ein sehr gefährlicher Prozess.
Allerbesten Dank dafür.
Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Juli 2017. Daniel Buß und ich waren für die Medienmagazine vom Norddeutschen Rundfunk und Rundfunk Berlin-Brandenburg unterwegs zu den schlechtesten EU-Ländern in Sachen Pressefreiheit. Wir wollten das Ranking der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen vor Ort nachprüfen. Auch in Ungarn, Platz 70 im Pressefreiheitsranking. Wir wollten wissen, wie die ungarische Regierung darüber denkt. Station daher bei
Zoltán Kovács, dem ungarischen Regierungssprecher, den wir zunächst unweit des Parlaments in Budapest fragten, wie man im Umfeld von Viktor Orbán, dem Regierungschef, über die schlechte Platzierung im Ranking der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen denkt.
Well, if you recall, we've been engaged in a debate with that organization for a while.
Uns beschäftigt diese Organisation ja schon seit einer ganzen Weile. Und wissen Sie, bei solchen Listen geht es meist nicht besonders fair zu. Wir vermissen bei Reporter ohne Grenzen Objektivität. Die Liste ist für uns eine politische Erklärung. Die ungarische Regierung hat schon vor 6 Jahren mit der EU-Kommission über die Freiheit der Presse und das Umfeld diskutiert, in dem die Presse bei uns arbeitet. Das klare Ergebnis: beides ist frei und entspricht europäischen Standards.
So you don't think the position is fair?
Die Platzierung ist also nicht fair?
Nein, sie ist ganz offensichtlich politisch motiviert und einseitig.
Against whom? Gegen wen?
Against this government, as we have seen this for.
Gegen diese Regierung. Wie wir das schon in den vergangenen 7 Jahren gesehen haben, wenn es um Themen wie Menschen- und Freiheitsrechte geht. Wir haben da sehr viel Kritik abbekommen, die von unserer Opposition kommt, im Innen, aber auch im Ausland.
And formulate the very same political attacks that are coming from our political opposition domestically and internationally.
But there have been from this government some law changes, right? For
diese Regierung hat aber doch einige Mediengesetze verändert. Medien müssen ausgewogen sein. Eine Behörde prüft und bestraft gegebenenfalls.
In the reporting, and there is an institution who checks the media and who punishes it if the
like
media
in your country.
Yeah.
The media authority.
Wie bei Ihnen. Praktisch überall in Europa und auch auf der ganzen Welt gibt es Medienanstalten. Das ist eine Tatsache und das muss auch so sein, weil Medien nicht arbeiten könnten, wenn man sie nicht regulieren würde. Sie müssen Radio- und Fernsehsendern und auch Verlagen Standards vorgeben. Medien wurden schon immer weltweit reguliert. Das ist nichts Besonderes. Regulierung beschränkt nicht die Freiheit der Presse, sondern stellt sicher, dass sie frei arbeiten kann.
Aber die Regulierung des Journalismus, nicht der Technik.
Nobody regulates journalism. That's the point here. The Hungarian media law again was tested by the European.
Das ist doch der Punkt. Niemand reguliert den Journalismus. Nochmal: EU-Einrichtungen haben das ungarische Mediengesetz vor mehr als 6 Jahren getestet. Wenn ich zu Scherzen aufgelegt wäre, würde ich sagen, Ungarn ist vielleicht das einzige Land, das in dem vergangenen Jahrzehnt in einem Papier die Freiheit der Presse festgehalten hat. Unsere Medienregulierung ist absolut kompatibel mit Europa.
Aus Brüssel gab es Beschwerden. Ihre Reaktion?
Beschwerden von wem? Wenn das von unseren, in Anführungszeichen, liberalen Freunden im EU-Parlament kam, dann kritisieren sie diese Regierung für alles, was sie tut, auch für das Medienrecht. Das ist nichts Neues. Kritik von Politikern ist genau das, Politik.
Ist hier in Sachen Pressefreiheit alles gut? Gehört Ungarn auf Platz 1?
Weiß ich nicht. Wir sind bei solchen Listen meistens skeptisch, weil ihre Kriterien immer subjektiv sind. Aber anzunehmen, dass Ungarn ein Mitglied der Europäischen Union, eine vollwertige Demokratie, von 200 Ländern nur auf Platz 70 steht, ist ein bisschen verdächtig, oder?
Sehen Sie sich unter den Top 10 oder?
Keine Ahnung. Nochmal, es kommt auf die Methode an. Da es aber keine offiziell anerkannte Definition gibt, ist eine Antwort schwierig. Woran ich glaube und was wir auch Tag für Tag sehen, ist, Presse, Rede und Meinungsfreiheit sind in Ungarn quicklebendig und in einem guten Zustand. Es gab noch nie so viele kritische Stimmen in diesem Land wie in den vergangenen Jahren. Schauen Sie sich die politische und mediale Landschaft in Ungarn an. Ich glaube nicht, dass Sie große Probleme finden. 2 Autostunden von Budapest entfernt liegt Pécs im Süden Ungarns. Hier gibt es an einer Uni einen Wissenschaftler, Dr. Gábor Polyak. Sie unterrichten nicht nur Medienrecht und forschen darüber, sondern Sie haben auch noch eine NGO, die sich als Watchdog versteht. Vielleicht können Sie kurz zu Ihrem Forschungsschwerpunkt einiges erzählen. Was machen Sie konkret?
Ja, diese NGO ist tätig seit 2011. Und die Entscheidung, dass wir mit einigen Kollegen sowas machen, kam gerade wegen der Mediensituation in Ungarn, weil wir das erfahren haben, dass es nicht mehr reicht, einfach als Wissenschaftler oder Forscher etwas wissenschaftlich über die Lage zu sagen und für ein ganz enges Publikum Kritik aufzuüben. Das ist auch sehr wichtig, das über die Probleme für ein breiteres Publikum zu erzählen und auch die Lage verständlich zu machen. Und es ist auch aus fachlicher Sicht eine schöne Herausforderung, weil wir arbeiten mit Journalisten, mit Ökonomen und Soziologen zusammen. Also das bedeutet, dass wir ein ganz umfassendes Bild über die Medienlage haben.
Wir haben ja ein Interview führen können mit dem Sprecher der ungarischen Regierung, Kovács. Das haben wir Ihnen gerade gezeigt. Sie kennen es jetzt. Wie bewerten Sie denn die Aussagen der ungarischen Regierung zur Intaktheit des Mediensystems hier?
Alle Fakten, was wir dort gehört haben, sind im Großen und Ganzen wahr. Zusammenhänge im Hintergrund zeigen aber ein ganz anderes Bild über die Medienlage. Natürlich geht es leider nicht mehr darum in Ungarn, dass die Medienlage so perfekt ist, wie der Regierungssprecher das erzählt hat. Es ist ein politisch völlig beeinflusst, durchpolitisiert der Situation und durchpolitisierter Medienmarkt, wo die größten, die wichtigsten Akteure, die meisten Leute mit den Berichterstattungen und mit den Botschaften erreichen, ganz schön durch die Regierungspartei beeinflusst werden können und auch sind. Und es gibt immer weniger Plätze, immer weniger Räume für unabhängige Journalismus, für unabhängige Akteure auf dem Markt. Die bekommen immer weniger Werbeeinnahmen, die bekommen gar keine Werbungen von dem Staat, ganz unabhängig davon, wie viele Leute durch diese Medien man erreichen kann. Und sie bekommen keine Informationen. Es ist auch ganz üblich, dass Journalisten aus dem ungarischen Parlament ausgeschlossen sind. Sie bekommen keine Möglichkeit, ins Parlament zu kommen und dort sich zu informieren. Also aus meiner Sicht sind diese Fakten, was wir dort gehört haben, also diese Fakten führen nicht zu einem positiven Ergebnis, sondern zu einer völlig negativen Tendenz, wo die Medienlandschaft und die Medienlage immer mehr von der Politik abhängig ist.
Gibt es dann so etwas wie einen Strippenzieher im Hintergrund, einen Propagandisten, eine Zentrale, die darum bemüht ist, die Regierungspropaganda in die Medien zu tragen und für das Ausland zu sagen, hier sei alles in Ordnung?
Ja, es gibt solche Vertreter, die die politischen Absichten ganz schön vertreten können, und das machen sie. Diese Medienlandschaft, die zu der Regierungspartei gehört, besteht aus mehreren Akteuren, auch wenn man die Eigentümer sieht. Aber diese Eigentümer sind aus wirtschaftlicher Sicht auch nicht unabhängig. Die sind ganz abhängig von dem Ministerpräsident selbst. Die wirtschaftlichen Erfolge, was sie erreichen können, sind nur dann erreichbar, wenn der Ministerpräsident das so will. Also diese Eigentümer sind gar nicht unabhängig, auch wenn mehrere Eigentümer in diesem Kreis zu finden sind. Die Botschaften, was durch diese Medien verbreitet werden sollen, kommen von einem Zentral, von einem Mittelpunkt von der Regierung. Da haben wir einen sogenannten Propagandaminister, da haben wir einen Berater in Kommunikationssachen des Ministerpräsidents. Diese beiden Akteure bestimmen die aktuellen Botschaften, was in diesen Medien für das Publikum erreichbar gemacht werden soll.
Unsere These, mit der wir hier unterwegs sind im EU-Pressefreiheitscheck, wie wir unsere Tour nennen, ist, dass man vom Zustand der Pressefreiheit auf den Zustand der Demokratie schließen kann. Ungarn gehört im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen zu den Schlusslichtern der EU-Staaten. Ist die Platzierung gerechtfertigt?
Ich bin zumindest mit dieser Platzierung völlig einverstanden. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Lage der Demokratie auch gar nicht gut in Ungarn ist. Man kann natürlich das nicht sagen, dass wir eine Zensur haben in der Medienlandschaft und es keine solche Journalisten gibt, die Skandalen aufdecken können. Es gibt immer noch. Das ist aber kein Pressefreiheit an sich. Das ist nur die Mutigkeit von einigen Journalisten und das ist das Überleben auch unter den schlechtesten Bedingungen.
Aber es gibt rund 200 Länder auf der Welt, sagte auch der Regierungssprecher. Sie forschen hier in Peć, das ist nahe der kroatischen Grenze. Kroatien hat als EU-Mitglied vergleichbar schlechte Werte, nämlich Platz 74. Halten Sie es gerechtfertigt, kurz vor Kroatien zu sein und hinter Bosnien-Herzegowina, hinter Georgien, so dazwischen, zwischen den anderen Staaten, die ja nun zumindest gefühlt ja auch Journalisten haben, die vom Tode bedroht sind, wenn sie mal einen Artikel schreiben über Korruption?
Also das kann ich selbst nicht beurteilen, ob die Lage in Ungarn besser oder schlechter als die Lage in Bosnien-Herzegowina oder in Georgien ist. Und das interessiert mich ganz ehrlich gesagt so gesehen nicht. Was aber aus diesen Ranglisten von Reporter ohne Grenzen oder Freedom House oder andere solche Listen man ganz schön und ganz klar sehen kann, ist die Tendenz, in welche Richtung wir gehen. Und die Richtung ist nicht gut. Die Richtung ist die Richtung von Balkan, die Richtung, die Staaten, die heutzutage nicht zu der Europäischen Union gehören, und die Richtung, wo ich glaube, Ungarn sich nicht positionieren will. So gesehen sind diese Rangliste sehr, sehr wichtig, auch wenn das Vergleich zwischen Kroatien und Ungarn so einfach man nicht machen kann.
Neun Jahre später.
Ja, also ich bin Gabor Buerg, ich bin Medienwissenschaftler und Medienjurist. Ich beschäftige mich mit medienrechtlichen und medienpolitischen Sachen. Ich bin Professor dafür an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest und ich bin auch Forscher oder Mitglied von einer ungarischen NGO, heißt Mertek Media Monitor. Das beschäftigt sich auch mit der medienpolitischen Lage in Ungarn.
Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war 2017, waren Sie in Pécs und haben auch mit Ihrer Watchdog-NGO die Verhältnisse in Ungarn nicht nur begleitet, sondern auch kritisiert. Das war damals möglich. Wir haben Ihnen damals ein Interview mit dem Regierungssprecher Zoltán Kovács vorgestellt. Der ist immer noch Regierungssprecher, auch nach 9 Jahren.
Ganz ehrlich gesagt, ich sehe auch nicht ihn. Ich weiß nicht, was er macht. Er ist wahrscheinlich verantwortlich für die ausländische Kommunikation der Regierung, aber nicht mehr, weiß ich, das weiß ich nicht mehr so gut.
Er hatte uns damals gesagt, ich fasse das ganz kurz zusammen, bei uns ist alles in Ordnung. Wir fühlen uns von Reporter ohne Grenzen zu Unrecht auf Platz 70 gestellt damals als Schlusslicht mit in der EU, was die Pressefreiheit anbelangte. Und sie haben gesagt, dass was er als Argument angeführt hat, stimmt zwar. Man kann frei berichten in Ungarn, es gibt keine Zensur und so weiter. Wie hat sich das möglicherweise in den letzten 9 Jahren verändert?
Also grundsätzlich ist die Lage ganz ähnlich, zumindest aus der Sicht, dass wir wirklich immer noch keine echte Zensur haben und es ist immer noch möglich ist, freie Berichterstattungen zu veröffentlichen. Aber natürlich gab es viele Veränderungen auch auf dem traditionellen Medienmarkt und es wurde immer wichtiger, die politische Kommunikation auch auf den sozialen Medien irgendwie zu folgen. 2017, also das war schon nach der Einstellung von Nebsavatscha, genau.
Das war 2016?
Ja, das war 2016. Aber das war noch vor die Gestaltung von dieser Keshma. Das ist eine Stiftung, heißt Stiftung für Pressefreiheit in Mittel- und Osteuropa. Und das ist seit 2018 einer von den größten Akteuren auf dem Medienmarkt. Er ist der Besitzer von fast 500 Medien in Ungarn. Und seitdem kamen es weitere Fidesz-nahen Medien auch. Also damals war zum Beispiel das Nachrichtenportal Index das wichtigste Nachrichtenportal auf der unabhängigen Seite. Das wurde in 2020/21 durch Fidesz erobert. Und der zweitletzte westeuropäische Investor war Ringier aus der Schweiz und Ringier hat voriges Jahr das Medienportfolio in Ungarn für Fidesz verkauft und das bedeutet jetzt, dass auch das größte Tabloid zu Fidesz gehört. Es gibt nur eine einzige westeuropäische Firma in Ungarn tätig, das ist RTL und RTL ist immer noch sehr wichtig mit normalen Nachrichtenprogrammen, mit echten Nachrichten. Ansonsten, also diese Durchpolitisierung und die Nutzung das Mediensystem für Vertreibung von Propaganda, das sieht immer noch so aus. Und die Propaganda wurde immer schlimmer auch, das muss man auch sagen.
Aber Clubradio ist immer noch eine Bastion im Radiobereich. In Budapest sendet über Internet, trotz der entzogenen UKW-Frequenzen. Konnte sich durch Spenden weiterhalten?
Ja. Ja, also Clubradio war sehr geschickt. Clubradio war eine von den ersten solchen Medien, die das erkannt haben, dass Spende kann auch eine wichtige Einnahme sein und das nutzen sie. Sie haben immer wieder halbjährig Kampagne für Sammlung von Spenden. Ja, also sie haben terrestrische Frequenzen total verloren, aber sind immer noch sehr aktiv und sehr, ich weiß, es ist schwierig zu beurteilen, wie wichtig die sind, weil Die Position von dem Hörfunk ist auch seitdem ein bisschen schwächer geworden, weil die Podcast-Szene ist sehr populär in Ungarn. Aber zumindest ich gehöre zu den Hörerschaft von Club Radio. Für mich ist das immer noch eine wichtige Quelle von Informationen und sie machen ein sehr gutes Job.
Nun hat man den Eindruck, dass trotzdem Viktor Orban und sein System, Medien durch Oligarchen aufzukaufen, die Medien zu steuern, ihnen Anzeigen zu entziehen, wenn sie eben das nicht machen wollen, was er will, dass trotz dieser fast 100%igen Medienkontrolle, aber seine Macht jetzt gerade schwindet.
Ja, also das war eine ganz eigenartige Form von Zensur und staatlicher und politischer Einflussnahme, weil Orban versuchte das wirklich zu vermeiden, dass man das sagen kann, dass hier in Ungarn Zensur existiert und die Journalisten sind im Gefängnis und es gibt Gewalt gegenüber den Journalisten. Solche Beispiele findet man in Ungarn immer noch nicht, aber die Angriffe gegenüber die unabhängigen Journalisten wurde in den letzten Jahren sehr, sehr spektakulär verstärkt. Das bedeutet, dass jetzt haben wir, das ist auch ganz neu, das konnte ich damals noch nicht vorhersehen, dass wir sowas haben, ein Amt für Verteidigung der Souveränität. Das ist keine echte Behörde, es wendet keine echte Sanktionen an, aber was dieses Amt macht, ist Veröffentlichung von Berichterstattungen über unabhängige Medien und Journalisten und zivilgesellschaftliche Akteure, die kritisch gegenüber Orban und gegenüber der Regierung sind. Es geht gar nicht um die Souveränität, es geht gar nicht um die ausländische Feinde, wenn wir sowas haben. Das ist auch sehr schön zu sehen, dass jetzt wir Beweise darüber haben, dass Russland zum Beispiel in die Wahlkampagne für Orban sich eingemischt hat. Aber
wer hat das recherchiert? Also es war in der Washington Post, ist klar, aber
ja.
Was war in Ungarn das entscheidende Medium dafür?
Also in Ungarn, wir haben einen sehr guten Journalist, heißt Szabolcs Ponyi, und er ist der Experte, wenn es um die russische-ungarische Verhältnisse geht. Er schreibt auch ein Buch darüber und er hat sehr viele solche Aufdeckungen veröffentlicht, die das zeigen, dass das Verhältnis zwischen Außenminister von Ungarn und Lavrov in Russland zum Beispiel, aber auch zwischen Orban und Putin persönlich sehr, sehr eng ist und das wirklich gefährdet die Position von der Europäischen Union auf globaler Ebene.
Also kann man sagen, dass trotz dieser Beeinträchtigung unter Viktor Orban 1998 bis 2002 und letztlich 2010 bis heute es dennoch möglich ist, solch einen Staat, der die Medien total unter Kontrolle hat, dass es dennoch gelingt, durch eine Gegenöffentlichkeit dann diese Strukturen in Frage zu stellen und es dann der Opposition zu ermöglichen, in dem Fall Peter Madjar, ja, Wählerstimmen auf sich zu vereinigen, der aber keine klassischen Medien zur Verfügung hat. Mhm. Wie macht der Wahlkampf?
Naja, also das zu sagen, dass die Politiker eigene Medien brauchen, eine Kampagne zu führen, das ist natürlich nicht wahr. Also die unabhängige Journalisten, also normalerweise die Journalisten und die Medien sind in der Lage, über die Aktivitäten von Politikern objektiv zu berichten und Platz für Argumente und Diskussionen zu geben. Also Peter Major braucht keine eigenen Medien. Was er sehr effektiv nutzt, ist einerseits sind die sozialen Medien. Er ist sehr aktiv da und er hat seine politische Karriere da angefangen. Und andererseits ist er sehr aktiv in den persönlichen Verhältnissen mit den Wählern. Er macht das sehr geschickt. Er ist immer unterwegs. Er ist immer in Diskussion mit echten alltägigen Leuten. Also Peter Boyer bekommt keine direkte Unterstützung von irgendwelchen Medien, die ich als unabhängig benenne. Sie sind auch kritisch gegenüber ihn. Sie berichten über über seine Tätigkeit, aber das ist keine eigene Medien.
So, stellen Sie sich jetzt vor, wir machen das Interview am 9. April 2026. Es ist 3 Tage vor der Wahl in Ungarn. Nehmen wir einfach an, dass die Prognosen recht haben, dass Péter Magyar tatsächlich der nächste Ministerpräsident ist. Dann übernimmt er quasi die Medienstrukturen seines Vorgängers, ne, Viktor Orban. Geht das so einfach? Also ich meine, arbeiten die dann einfach nur für den neuen Ministerpräsidenten mit demselben System? Oder was passiert da jetzt?
Das kann ich mich nicht vorstellen. Also zumindest die Leiter von diesen Medien, von diesen Organisationen, die sind nicht nur hundertprozentig loyal zu Orban, aber die sind auch an vielen Wegen abhängig von Orban. Orban hat viele Informationen über diese Leute, die auch zum Beispiel in einem Verfahren gegen diese Leute genutzt werden können. Also das geht nicht nur um Loyalität, das ist wirklich eine Mafia-Struktur, wo Orban der Godfather ist. Also es ist total sicher, dass es so einfach nicht geht.
Aber das hieße ja, dass die Regierung diese Leute auswechseln müsste. Und damit sind sie ja auch wieder Menschen, die Medien beeinflussen. Ne? Also die Medien sind dann auch bloß nicht unabhängig, sondern nur mit einer neuen Farbe, oder?
Das kann auch so sein, aber ich muss das glauben, dass es nicht kommt. Das muss man auch verstehen, dass Orban immer als Politiker tätig war, seit 1989, also das war das Regimewechsel in Ungarn nach der Kommunismus in die Demokratie, und damals war schon Orban einer von den bestbekannten Politikern, nicht nur in Ungarn, sondern europaweit. Also er hatte ganz viel Zeit, ein Netzwerk aufzubauen, Verhältnisse zu nutzen, dieses Imperium aufzubauen. Péter Magyar ist wirklich ein neuer Mann in der Politik. Er hat noch keine solche Möglichkeiten, keine solche Netzwerke, die er das nutzen könnte. Also ich hoffe, dass es nicht möglich wird, so stark, so tief in die Systeme hineinzukommen als ein Neukommer in der Politik. Das ist eine wichtige Garantie, und das muss ich immer sagen, dass auch als Garantie anzusehen ist, dass die Wähler von Péter Magyar sind sehr, sehr heterogen. Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Da findet man Liberale, findet man Grüne und so weiter. Aus allen möglichen weltanschaulichen Richtungen. Sie wollen eine Sache, ein neues Regime, eine Demokratie wieder. Diese Wahl geht nicht darum, ob wir Fidesz oder Tisza als zwei Parteien haben werden. Es geht darum, ob wir ein autoritäres Regime mit Orban fortführen werden oder wir die Möglichkeit zumindest bekommen, wieder eine Demokratie aufzubauen. Und dazu haben wir Péter Magyar gefunden, der diese Aufgabe auf sich genommen hat, aber nicht allein. Und da hatten die unabhängigen Journalisten eine riesige Rolle gespielt und riesige Arbeit gemacht. In den letzten Wochen gab es nur solche Themen in der Kampagne, die nicht durch Politiker, sondern durch Journalisten aufgedeckt waren. Also das muss man auch als nächster Premier sehen, wie wichtig das ist, unabhängiger Journalismus zu haben, weil das man nicht nur dann braucht, wenn man in der Opposition sitzt und die Macht bekommen will und ganz häufig auf die Aufdeckungen von Journalisten sich bezieht, sondern das kann auch dann helfen, wenn ich der Premier bin und ich muss die Kritik auch anhören. Kritik ist kein Angriff gegenüber meiner Person, das ist nur eine Möglichkeit, etwas besser zu machen.
Ist aber dennoch durch Péter Magyar klar, dass, also war das ein Wahlkampfthema, dass er die Medien quasi wieder loslässt? Ein Versprechen?
Also das, als Wahlkampfthema kann man eher die Rechtsstaatlichkeit ernennen, aber das ist kein führendes Thema in dieser Kampagne. In 2022 war das viel wichtiger, man diskutierte viel mehr auch öffentlich darüber, aber es ist nicht ein Thema, wo man einfache, einsätzige Antworten geben kann. Und Peter Moyer ist auch aus dieser Sicht sehr geschickt. Er vermeidet solche Themen, die problematisch sind. Jetzt, also wir haben ein Programm zumindest von dieser Partei. Von Fidesz haben wir letzte Mal in 2010 ein Wahlprogramm bekommen. Diese Partei hat jetzt ein Programm veröffentlicht. Da kann man das wirklich lesen, wie man und an welchen Punkten man die Rechtsstaatlichkeit wieder aufbauen wird. Und dazu gehören auch die Organisationen, die dafür verantwortlich sind, freier Journalismus zu garantieren. Also das steht da. Aber wie gesagt, Peter Moyer ist eine Politiker aus der Generation von Politikern, die auf den sozialen Medien aufgewachsen sind. Er nutzt das viel effektiver als normale Medien. Und das muss man auch sehen, dass Fidesz Moyer aus den Zirkeln von Fidesz, also aus der Fidesz kommt. Er muss das auch lernen, wie diese Fidesz-Attitüde gegenüber die Journalisten, gegenüber die Medien man hinter sich lassen kann. Ich hoffe das. Ich muss das glauben, dass er das lernen kann. Aber das ist ein langes Prozess.
Sehen wir jetzt in Ungarn quasi die Entmachtung der klassischen Medien, dadurch, dass man auch politische Macht erringen kann, ohne starke Konzerne im Hintergrund zu haben? Ist die Bedeutung von dem, was wir heute wissen, ob das Bild-Zeitung ist in Deutschland oder Fernsehsysteme, vielleicht total überschätzt für die Zukunft?
Ja, ich befürchte davor, dass es nicht nur um Ungarn geht. Ja. Also wenn man alle solche populistische Politiker ansieht, von Trump bis AfD, sie sind sehr, sehr aktiv an den sozialen Medien. Sie wissen zum Beispiel, wie man die jugendlichen Leute erreichen kann. Sie wissen, wie die ältere Leute man erreichen kann. Sie brauchen keine Journalisten mehr. Das ist eine sehr starke Kampf, aber zwischen Journalismus und politischer Öffentlichkeit ohne Journalismus. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass wir keine Demokratie ohne Journalismus haben können. Wir brauchen Journalismus und das müssen auch die nächste Generationen von Politikern verstehen, was die Rolle von Journalisten in einer Demokratie ist. Aber es ist so einfach, das zu sagen, ich brauche keine schwierige Frage. Ich will darüber reden, was für mich wichtig ist. Ich habe dafür die Kanäle. Ich kann so lang reden, wie ich das will. Und niemand stört mich daran mit blöden Fragen. Aber das führt ausschließlich zu Polarisierung. Das führt dazu, dass die Gesellschaften keine gemeinen Probleme zusammen lösen können. Irgendwie eine Gesellschaft zusammenzuhalten, dazu brauchen wir Journalisten. Ich bin total überzeugt davon. Ich bin aber kein Politiker.
Glücklicherweise, weil Sie haben die richtige Distanz, um sowas dann auch längerfristig beobachten zu können und dann vor allen Dingen auch zusammenfassen zu können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal in jüngerer Zukunft verabreden können als Schaltgespräch zum Beispiel. Denn jetzt gibt es ja so eine Art Übergangsphase von 30 Tagen. Ne? Da wird man noch nicht viel bemerken, nehme ich mal an. Selbst wenn es jetzt zum Regierungswechsel kommen sollte, wird man da noch nicht so wie mit einem Schalter plötzlich Clubradio wieder UKW-Frequenzen geben. Oder sowas. Nee. Also erstmal vielen Dank bis hierhin für dieses Gespräch und wir bleiben in Kontakt und hören Sie dann wieder.
Ganz gern, danke.
Roasted Kino. Ja, liebe Freunde der Medienhölle, ich gehe jetzt mal in einen Kinofilm für Sie. Der Magier im Kreml. Da bin ich mal gespannt. Was für ein Film. Wahnsinn. Ja, liebe Medienhölle-Hörer, jetzt bin ich so schön zu Hause. Natürlich möchte ich Ihnen gleich meinen Eindruck von diesem Film vermitteln. Der Magier im Kreml. Interessanter Titel. Ich musste sofort an ein sehr altes russisches Sprichwort denken, was ein guter Freund mir mal einst gesagt hat. Je näher am Zaren, desto näher am Tod. Und das ist so ein Sprichwort, das ist nicht einfach nur in der russischen Seele ein Sprichwort. Das ist eine Art unausgesprochenes Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit.
Ja. Also zumindest eine Gesetzmäßigkeit für das Proletariat. So könnte man das ganz gut zusammenfassen. Ja, Oliver Assayas hat diesen Film auf die Beine gestellt. Es ist eine Verfilmung von einem Debütroman von Giuliano da Empoli. Das ist ein italienisch, aber auch schweizerischer Schriftsteller. Und die Schweiz und Russland, ja, die pflegen seit vielen Jahrhunderten gute geschäftliche Beziehungen. Sogar so weit geschäftliche Beziehungen, dass das schweizerische Wort für Bleistift beziehungsweise der schweizerische Hersteller für Bleistifte Carandage sich in der Schweiz, nicht in der Schweiz, in Russland Tatsache als Begriff für Bleistift durchgesetzt hat. Also wenn Sie in Russland einen Bleistift haben möchten, müssen Sie Carandage sagen. Und das ist so verrückt, ne? Weil das ja eigentlich ein Hersteller ist. Aber egal. Kommen wir zurück zu diesem Film. Es ist wunderbar gespielt von einem Paul Dano, der spielt die Hauptrolle, dem Vadim Baranov, den Spin-Doktor von Vladimir Putin. Und das ist interessant aufgebaut. Ne? Man zeigt so die wilden Jahre Russlands nach Boris Jelzin, mit Boris Jelzin, nach der Perestroika, wie wild, wie viel Geld da gescheffelt wurde, wie viele Leute aber auch gestorben sind in ihren geschäftlichen Aktivitäten, wie brutal das eigentlich auch alles dort zugegangen ist. Und dann die große russische Sehnsucht nach der harten, führenden Hand, die eben halt für Ordnung sorgt. Es sind wirklich sehr viele Menschen damals gestorben in Russland. Und da war Wladimir Putin ein Direktor vom FSB, also der Nachfolgeorganisation vom KGB, willkommen. Interessanterweise, was ja dieser Film auch so ein bisschen schön aufzeigt, wie sich denn dieses Blatt wendet, ne? Wenn ich von Oligarchen in ein Amt gehievt werde und dann dieser Mensch, der aber diese alten Werte, nicht, eines großen Russlands, der UdSSR noch in sich trägt, dann eben halt auch da für Ordnung sorgt und hart durchgreift, damit das Land auch als Land seine Interessen verfolgt. Und wie perfide das ist, weil eben halt der Spin-Doktor im Hintergrund wie so ein Magier, nicht, mit den vielen Fäden alles schön beisammen hält und wie freundlich dieser Mensch rüberkommt. Also wie eine elfenhafte so Lichtgestalt sieht man diesen Menschen in dem Film. Er ist unheimlich leise, wortgewandt, zugewandt, hochgebildet, kommt aus der Kunstwelt, aus der Welt des Theaters und eigentlich aus der Welt der größten Sinnlichkeit und geht dann ins Fernsehen über. Da ist schon ein bisschen weniger sinnig, da geht es schon um Geld, nicht? In den 90er Jahren ging es sehr viel um Geld in Russland, klar. Und dann von der Welt des Fernsehens, also die Welt der Politik, die Welt eines Menschen, der Bilder erschafft, der Menschen erschafft, ein Bild von einem Menschen erschafft, um den absoluten Machterhalt zu garantieren. Und er schafft es sehr eindrucksvoll in diesem Film. Obwohl eindrucksvoll, ich nehme es ein kleines Stückchen zurück. Der Film ist sehr lang, er geht 2,5 Stunden und ich verstehe es schon, dass man dann bisschen schneller vorangeschritten ist, aber wenn aus so einer eigenen Erfahrung heraus gewisse Brutalität im ruhigen, im langsam voranschreitenden, die kommt da nicht immer gut rüber. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Auf der anderen Seite war es aber auch interessant, die Leute im Publikum zu beobachten, weil sie ja, anscheinend gar nicht so die Aufmerksamkeit dafür hatten. Vielleicht auch nicht das Sitzfleisch. Also ja, ich habe es verstanden, warum er den Film so gestaltet hat. Aber die Handlung hat ein bisschen für mich darunter gelitten, Tatsache. Und der Film, er erdet einen, nicht? Also man geht aus diesem Film heraus und ist total dankbar dafür, dass man eigentlich eine kleine Position innehat. Keine Führungsverantwortung, vielleicht sogar so unbedeutend ist, dass man niemanden eine, ja, argwöhnige Konkurrenz ist, die man irgendwie aus dem Weg räumen muss. Das habe ich auch erlebt, nicht? Eben halt in diesem tollpatschigen, ja, selber reintreten in die Medienwelt, einfach vielleicht einer Person, der man einen gewissen Grundrespekt immer zollen sollte, man der zu nahe tritt und, tja, quasi sofort eine Kugel ins Bein bekommt, also im übertragenen Sinne. Das ist eine Sache, eine sehr schmerzvolle Erfahrung. Die sollte jeder in der Medienwelt auch mal machen. Ist sehr heilsam, aber ja, die sollte man danach auch nicht vergessen. So würde ich das betiteln. Und dann ist das so interessant, ne, wenn sie denn so einen Radiovater, so einen Journalistenvater wie einem Jörg Wagner haben, der immer wieder auch gesagt hat, da bist du zu laut, da bist du zu schrill, zu bunt, zu offensiv bei Social Media zu sehen. Das Bild erzeugt vielleicht auch ein Stirnrunzeln, eine Verärgerung, die du gar nicht gebrauchen kannst. Ich habe das nicht verstanden, ja? Also man ist doch stolz darauf, man möchte irgendwie heraustreten, aber vielleicht hat man gar nicht den Stand, egal, ja? Kommt so, learning by doing. Nein, so funktioniert das nicht in der Medienwelt. Und dann wieder dieser Satz, ja, dieses Sprichwort, je näher am Zaren, desto näher am Tod. Wenn sie also diese Erfahrungen gesammelt haben und sie sind langsam, sie schreiten vorsichtiger voran, immer vorsichtiger, sie sehen immer mehr und merken, oh, ich muss wirklich genau überlegen, wie ich auftrete, wie ich auch in Zukunft auftrete. Und dann sehen sie andere Leute, die sich da dem Zaren nicht regelrecht an den Hals schmeißen und sich davon etwas erhoffen und gar nicht mitkriegen, dass sie dabei ihr eigenes Grab schaufeln. Man sitzt daneben, sitzt in der ersten Reihe und guckt sich das an und denkt so, oh wow, passiert das gerade wirklich? Oh mein Gott, es tut mir so leid um diesen Menschen, der vielleicht in einem Jahr alles verlieren wird. Und das ist auch eine wichtige Botschaft des Films. Manchmal innezugehen, manchmal einen Schritt von sich zurückzutreten, ein Ego vielleicht auch mal beiseite zu schaffen und auf der anderen Seite auch die Erkenntnis, dass etwas Böses, jemand, der Böses tut, manchmal wirklich der sanfteste Mensch im Auftreten sein kann. Dieser Vadim Baranov, nicht? Diese Hauptfigur in diesem Film, das ist eine Lichtgestalt, also elfenhaft, ja, ruhig, wortgewandt und so gebildet. Und dieses Ergebnis davon, dieses sich in diesem Politikbetrieb Verlierende, das ist so böse, ja. Wo ist der richtige Zeitpunkt zum Aussteigen? Ist interessant, ne? Also wenn sie sich in Berlin mit Drogendealern unterhalten, die dann irgendwann nicht mehr rausfinden aus dieser dunklen Welt und vielleicht 9 oder 10 Jahre im Knast landen. Da hört man das auch. Ach, ich war so auf diesem Highway. Ich konnte nicht mehr aussteigen. Die Tür, wenn ich da rausgesprungen wäre aus diesem Fortbewegungsmittel, dann hätte sie mich komplett zerfetzt. Interessant, ja. Also man wird demütig, wenn man den Film guckt und wenn man diese Welt kennt und so vielleicht auch, ja, die eine oder andere Erfahrung gemacht hat, dass man halbwegs, sicher ist man nie, aber sagen wir mal, etwas trittfester sich bewegen kann, dann ist dieser Film unheimlich unterhaltsam. Und es macht Spaß, sich den Film anzugucken. Und es ist so ein genüsslicher Schauer. den dieser Film einem bereitet. Gerade in Bezug auf die Medienwelt, gerade auch in Bezug auf die Bilder, die wir manchmal mit einer Überzeugung, die wir vielleicht gar nicht haben sollten, oder so unbedarft erzeugen. Das ist auch ein gutes Learning, ne? Sagt man ja heutzutage so schön neudeutsch. Ein schönes Learning, was man sich daraus ziehen kann. Und es ist ein Film, der so, oder das Buch ja auch, das nimmt so gewisse Ereignisse aus der Realität so briefmarkenhaft auf und ja, spinnt darum ein fiktives Spinnennetz. Die Aussage in dem Spinnennetz, die ist aber realer denn je. Und deswegen sollten Sie sich vielleicht sogar den Film angucken. Und auch jetzt in Bezug ja, zu unserer monothematischen oder sonst monothematischen Ausgabe, wo es ja eben halt auch um die Wahlen in Ungarn geht und das Ganze drumherum darum, dann bekommt das auch eine gewisse Realität, die einem dann schon wieder unheimlich ist. Wenn man die Realität nicht um die Wahlen sieht und diesem Buch von Ákos Tóth, und dann sieht man so einen tja, fiktiven Film und merkt, ja, aber das ist ein Bauplan, ein Rezept, was nicht so abwegig ist. Klar, manches ist ein bisschen romantisiert dargestellt, zu kitschig, zu schnell, ja. Aber okay, die Grundmessage, die ist allgemeingültig. Tja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Roasted Kino. I just wanna be for you. I know you wanna stay. There's something about you. I want to see you bound. I know I'm not a physicist. I know you can't be a stand.
Ins Jahr 2017.
Weiter geht's durch den dichten Budapester Straßenverkehr mit Stop and Go und dann ab über die Kettenbrücke. Auf der Buda-Seite der ungarischen Hauptstadt sind wir verabredet mit dem Geschäftsführer des legendären Clubradios.
Legendär deswegen, weil immer wieder zwei Fälle zitiert werden, um das schlechte Ranking in puncto Pressefreiheit in Ungarn zu erklären. Die plötzliche Einstellung der Zeitung Népszabadság und die Beschneidung der Frequenzen des privaten Clubradios.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Műsorajánlót hallottak.
My name is András Arató and
ich bin András Arató, ich leite den einzigen unabhängigen demokratischen liberalen Radiosender in Ungarn.
Club Radio ist ein lebendiger Radiosender. Das könnte man als Zeichen für Medienfreiheit in Ungarn werten. Aber wenn Sie sich die Umstände ansehen, unter denen wir arbeiten, dann erkennen Sie, dass es keine Medienfreiheit gibt. Wir mussten vor Jahren sogar für unsere Lizenz vor Gericht ziehen. Wir haben keine Werbung vom Staat und auch nicht von staatlichen Unternehmen. In Ungarn ist der Staat aber der größte Werbetreibende. Und natürlich haben viele private Unternehmen Angst vor Reaktionen, wenn sie Werbung in linken oder oppositionellen Zeitungen oder Radiosendern schalten. Wir haben in den vergangenen 7 Jahren fast den kompletten Markt verloren. 90%. Also wir können nicht so arbeiten, wie wir es normalerweise tun würden.
Newspaper or radio station. So we lost our market during the last 7 years, almost the whole, 90% of that world. So we are not allowed to work as it normally could be.
Wie überleben Sie?
Als wir von der üblichen Quelle für Radiosender abgeschnitten wurden, also dem Werbemarkt, haben wir einen Fonds angelegt, in den unsere Fans eingezahlt haben. Das ist unsere Hauptquelle unter dem aktuellen Regime, schon seit 7 Jahren.
So, this was a main source during this Orban regime period.
Auf welche Quelle greifen Sie für Ihren Journalismus hier zurück? Offizielle Nachrichtenagenturen? Haben Sie Korrespondenten? Was sind Ihre Quellen?
This is also one of the press.
Das ist auch eine Frage für die Medienfreiheit, denn die Nachrichtenagentur ist staatlich. Sie ist in den Händen des Zirkels, der auch den staatlichen Rundfunk hält. Sagen wir, das ist eine Propagandaagentur. Und die meisten Sender bringen fast nur Musik und greifen dann für ihre Nachrichten auf diese Quelle zurück. Sie ist nämlich für sie kostenlos. Auch wenn sie das vielleicht gar nicht vorhaben, damit sind diese Medien eine Plattform staatlicher Propaganda. Wir haben kaum Quellen. Wir greifen auf Online-Portale und einige Zeitungen zurück, die auch in der Opposition und frei sind. Eigene lokale Korrespondenten können wir uns nicht leisten.
We don't have too much sources, but we try to collect most possibilities on online partners, some print media are also in, let's say, in oppositional or in free situation. We don't have local correspondents because that costs a little bit more than our possibilities.
Für die Regierung sind Kritiker in Sachen ungarische Pressefreiheit wie Reporter ohne Grenzen politische Aktivisten. Wie sehen Sie das?
Basically everything is fine. People saying that press freedom is under pressure and a problem in Hungary are just political activists like Reporters Without Borders. How do you see that?
In Hungary there is no press freedom. There is nothing to speak about in that context. Of course, there are illusions and there are some elements which may give the.
In Ungarn haben wir keine Pressefreiheit. Das kann man in diesem Zusammenhang nicht behaupten. Natürlich, es gibt Illusionen und manches kann Hoffnungen machen. Aber von einem liberalen, einem demokratischen Standpunkt aus sagen wir, dem europäischen gibt es keine Pressefreiheit in Ungarn. Weder ökonomisch noch in Sachen Lizenzierung und so weiter.
Economics, neither in the meaning of powership, I mean licenses and so on and so on.
Gleich mehr über den anderen sehr ungewöhnlichen Vorfall, die Einstellung der Zeitung Nebzebatschak.
Zuvor noch ein Song aus dem Musikarchiv von Clubradio, den der Chefredakteur so anmoderiert.
Kosmos együttes forradalom.
Ich starre die Wände an. Ich kann nichts anderes tun. Mit den Jahren haben wir uns erschöpft ein bisschen. Und ich bin auch nicht glücklich, nicht einmal ungefähr. Die Jahre vergehen, die Aussichten sind unschön, wie die alten Bilder an der Wand. Die Revolution sollte noch kommen. Gern mache ich nichts mehr. Auch die Hymne höre ich nicht mehr in mir ertönen. Aus Fragmenten lässt sich nichts erschaffen. Das Altvergangene ist doch nicht so lange vergangen. Und es wird gesungen. Du starrst die Wände an. Wenn du genug Geld hast, wirst du die Wohnung kaufen. Deinen Anteil wirst du kriegen, aber die miese Musik bleibt und dieser Frieden. Es lebe die Gegenwart. Experten werden wohl noch kommen, die den Traum in dir entdecken, aber sie sehen nicht, dass er bereits geträumt wurde. Und er ist damit ausgeträumt.
Die Zeitung Nebzebatschak wurde von seinem Besitzer, einem Österreicher, dicht gemacht, mit der Begründung, sie trage sich wirtschaftlich nicht.
Das Seltsame war nur, dass man genau an dem Wochenende die Zeitung dicht machte, als die Zeitungsredaktion komplett in ein neues Gebäude ziehen sollte. Heißt, alles war verpackt in Umzugskisten, die nicht mehr ausgepackt wurden.
In diesem Zustand wurde die Zeitung verkauft an einen Mann, der Viktor Orban sehr nahe stehen soll und der sie bis heute nicht wieder zum Leben erweckt hat.
Wir trafen uns mit Márton Géré von HVG. Er war früher stellvertretender Chefredakteur von Nebze Baczak und macht heute so etwas wie den Spiegel.
Orbáns Clique arbeitet systematisch. Falls Möglichkeiten ergeben, werden kritische Stimmen dicht gemacht. Aber die versuchen immer abzuwarten. Sie wägen ab, wann sie einen Skandal sich leisten können und wann nicht. Bei Nebze Baczak haben sie gedacht, das Skandal können wir leisten, das können wir erklären. Also das heißt, dass auch Medien, wenn sie clever gemacht sind, wenn sie clever wirtschaften, noch Schutz bekommen können oder Schutz haben können. Und deswegen ist es so, dass noch freie Medien in Ungarn tatsächlich funktionieren. Die haben sehr schwierige Umstände, weil die ungarische Regierung oder die Machtklicke massiv in den Markt, in den Medienmarkt und auch in die Werbemarkt sich einmischt. Und mit sehr vielen Finanztricks werden Medienunternehmen halt das Leben schwer gemacht. Aber solange man es irgendwie schafft, wird man nicht kaltgestellt, bis es zu einer Möglichkeit kommt, wie bei Nebze Baczak. Und so ist es, dass noch in mehreren Redaktionen frei gearbeitet wird und sehr gut gearbeitet wird. Und es ist auch eine sehr interessante Sache. In den letzten 2 Jahren hat die ungarische Machtklicke wieder ein neues Medienimperium aufgebaut. Und die sind total erfolglos, weil die Leser wissen, was sie schreiben. Weil die Sender Nachrichten bringen, wo die Zuschauer eh wissen, was sie jetzt sagen werden. Weil Propaganda-Nachrichten öde sind. Man kann die nicht gut machen, weil der Zuschauer von vornherein weiß, wer gut und wer böse sein wird. Und hier bei HVG oder bei anderen Publikationen und bei anderen Sendern, die noch frei arbeiten, wir haben keine Gut und Böse, wenn wir in eine Geschichte reinkommen. Die Regierung will es vormachen, dass wir es tun, aber wir tun es nicht. Und deswegen sind wir spannend, weil wir nicht wissen, wo unsere Geschichte endet. Und der Leser kann es auch nicht wissen und deswegen kommt er zu uns, um nachzusehen. Ist es tatsächlich so teuer, diese Schwimm-WM, oder geht noch? Das würde man von Regierungsseite nicht erfahren. Das kann man von HVG vielleicht erfahren. Und deswegen kommen sie zu uns, um es zu lesen. Und sie sehen, dass sie total erfolglos sind und deswegen sind sie immer aggressiver und immer verletzender und versuchen diese ganze Fake News und Lügenpresse-Vorwurf immer stärker zu bringen. Das frustriert und es gibt Tage, wo ich reinkomme und ich habe keinen Bock, noch Medien zu machen, weil eine Branche von innen zerfetzt wird. Und es gibt Tage, die ich reinkomme und ich sage, ja, jetzt fühle ich mich wohl, weil ich eigentlich das machen kann, was mein Beruf ist.
Die Medienhölle. Der Podcast mit Jörg Wagner und Philipp Nietzsche.
Vergessen Sie nicht.
Vergessen Sie nicht.